Ja, zu dem heutigen Morgen begrüße ich euch auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid, von nah und fern. Und vielleicht bist du das erste Mal da hier. Herzlich willkommen. Vielleicht bist du schon lange da hier. Herzlich willkommen. Schön, dass wir Pfingsten dürfen geniessen. Pfingsten dürfen feiern. Und wir haben gerade gesungen in diesem Lied: Sprich du zu uns. Und bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich noch gerne mit uns beten. Herr Jesus, ganz herzlich tun wir dir danken, dass du aufgefahren bist im Himmel. Und danke dir, dass du uns den Tröster gesendet hast, dass wir die Pfingsten dürfen feiern, dass der gute Heilige Geist in unser Herz ausgegossen ist. Hab Lob und Dank und mach du uns still vor deinem heiligen Angesicht. Schenk du ganz fest Gnade, dass in den Hintergrund drauf treten, dass du verherrlicht wirst. O Herr, öffne du uns die Augen, damit wir sehen können, das Wunder aus deinem Wort. Amen. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn an einem wunderschönen Tag wie heute Morgen. Du hast ein Ziel vor Augen und plötzlich hörst du im Radio: Achtung, Achtung, es kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte überholen Sie nicht, fahren Sie vorsichtig. Und ich glaube, das habt ihr schon alle mal gehört, die unterwegs waren, wenn ein Falschfahrer ihm entgegenkommt. Und das ist mir persönlich schon mal erlebt, dass mir ein Falschfahrer entgegenkommt auf der Autobahn, in einem Tunnel drinnen. Also als ich aus dem Auto gestiegen bin, hatte ich wirklich gummige Knie gehabt. Und was macht man da? Der erste Gedanke kommt: Hey, können die Leute nicht lesen? Wie bescheuert kann man sein, dass man das grosse, runde Ding nicht sieht? Du bist auf der falschen Bahn. Aber in dem Moment, wo du das denkst, kommen dir Autos entgegen. Sie machen die Aufblende, haben ganz entsetzte Gesichter. Und in dem Moment merkst du, ich bin der Falschfahrer. Ich hoffe, das tut euch nie passieren. Aber in dem Moment denkst du sicher nicht, nur das kommt schon gut, es kommen ja nur ein paar Autos entgegen, ich weiche ein bisschen aus. Nein, da gibt es nur eins. Warnblinker rein, auf die Seite fahren, das Leuchtschild anlegen, hinter die Leitplanke den Notruf betätigen, auf Hilfe warten, damit das Auto wieder in die richtige Spur reinkommt. Und von der Spur vom Verderben umzukehren, braucht der Mensch einen heiligen Weckruf Gottes. Und genau das ist am Pfingsten passiert. Das ist in Jerusalem passiert. Und ich möchte da ein bisschen Kontext reinnehmen, dass wir verstehen, warum das passiert ist. In dieser Stadt, wir haben das gehört, bei den einleitenden Worten, war das Schawottfest. Das Pfingstfest, wo sich die Juden versammelt haben, alle Jahre. Und dort sind Juden gekommen, von 15 verschiedenen Regionen, haben sich dort gesammelt an diesem Schauertfest. Und das liest man in der Apostelgeschichte 2, Vers 9 bis 11. Aber auch die Jünger waren dort beisammen. Sie haben nämlich seit der Auffahrt haben sie gewartet auf den Tröster, auf den guten Heiligen Geist. Und ich möchte ein paar Verse lesen in der Apostelgeschichte 1. Wir werden uns in der Apostelgeschichte 1 und vor allem dann im Kapitel 2 bewegen. Apostelgeschichte 1, Vers 4 an. Lesen wir: Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und er gibt ihnen da noch die Verheißung, ein wunderbarer Vers in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wo die Jünger dort versammelt waren, ist genau das passiert. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Ich möchte gerne noch ein paar Verse lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jede von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in andere Sprache zu reden, wie der Geist Gottes es ihnen auszusprechen gab. Sie erfüllten vom Gut, Heilig Geist. Und dort sind die ganzen Leute, die dort in Jerusalem waren, denen ist das aufgefallen, weil sie gemerkt haben, die reden unsere Muttersprache. Plötzlich reden sie die Muttersprache. Und sie haben von den grossen Taten Gottes gehört. Einige waren tief bestürzt und ratlos. Ja, wenn Gott eingreift ins Leben eines Menschen, ist man bestürzt und ratlos. Das ist die Heiligkeit Gottes. Aber andere haben gespottet und gesagt, die sind betrunken, sie sind voll süßen Weins. Darum können sie jetzt andere Sprachen reden. Ich habe mir überlegt, wenn ich ein Glas Wein hätte, könnte andere Sprachen reden, würde ich das vielleicht auch noch machen. Und der Petrus hat dann seine Stimme erhoben. Und er gesagt, nein, die sind nicht betrunken vom süßen Wein. Und hat eine Vollmachtspredigt auf ein Predigen. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte, die ich jetzt einfach nicht werde. In dem Sinn lesen wir einfach ein paar Eckpunkte durchnehmen. In seiner Predigt zitiert er der Joel, der Prophet Joel aus Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Und er macht seinen Zuhörern ganz klar, dass sich Prophetie genau dann er Pfingsten erfüllt hat. Der Prophet Joel sagt, er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch in den letzten Tagen. Und gleichzeitig verweist Petrus auf die Zukunft, auf das gewaltige Zeichen vom grossen und herrlichen Tag. Und wir müssen wissen, Geschwister, seit der Kreuzigung, seit der Auferstehung, seit Pfingsten ist Endzeit, ist der letzte Tag, ist die letzte Zeit. Wer tut nicht dort erzählen, was der grosse und herrliche Tag bedeutet? Aber er gibt ihnen eine rettende, herrliche Botschaft. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Weiter verkündigt er Jesus von Nazareth, gekreuzigt nach Gottes festem Plan, auferweckt von der Toten, erhöht zur Rechten Gottes. Und seine Predigt gipfelt in dem unmissverständlichen Wort, was heisst in der Apostelgeschichte 2, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und diese Worte haben die Haufen Leute, die dort am Fest waren, mitten in ihre Herzen getroffen. Ihnen ist es klar geworden, wer sie gekreuzigt haben, wer sie dort das Holz genagelt haben. Ihnen ist klar geworden, dass jetzt der Herr im Himmel ist, als Herr und Helfer und Richter. Und genau am Pfingsttag hat sich Gottes Wort sichtbar und spürbar erwiesen, dass sie Tausende von Leuten sich bekehrt hat. An einem Tag Tausende von Leuten. Sie sind auch als religiöse Pilger nach Jerusalem und sind Gottes Kinder geworden. Und das ist Pfingsten. Das ist die Auswirkung auf Pfingsten. Und das ist heute noch genau gleich. Der gute Heilige Geist ist auf uns. Und er will noch Leute führen vom Verderben zum ewigen Licht, wie er es dort an diesen Leuten hat gezeigt und offenbart. Und ich möchte mich gerne befassen heute Morgen im Text aus der Apostelgeschichte 2 von Vers 37 bis Vers 47. Und die eine Bibel dabei haben, dürfen gerne dort aufschlagen. Pfingst ist der Moment, wo unser Leben verändert. Pfingst ist der Moment, wo uns aus uns eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung machen. Und das ist das Thema, das ist die Überschrift von meiner Predigt. Aber wie kann denn eine Veränderung stattfinden? Kann eine Veränderung stattfinden, damit wir uns einfach Mühe geben, ein guter Christ zu sein? Tut Veränderung stattfinden, dass wir einfach ganz ein gutes, frommes Leben durchführen? Kann Veränderung stattfinden, damit wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen? Jeden Mittwoch in die Bibelstunde gehen? Veränderung tut dort stattführen, wenn Gottes Güte Menschen zur Buße leiten, wie es der Paulus sagt in Römer 2, Vers 4. Und das führt mich zum ersten Schritt. Der Geist Gottes überführt zur Buße. Und da werden wir im Vers 7, in den Vers 37 bis Vers 40 zusammen anschauen, was das bedeutet. Ja, wir haben es gehört, als der Petrus seine Pfingstpredigt hat beendet, ist Beweislast erdrückend gewesen. Der Heilige Geist hat Zuhörer getroffen, mitten ins Herz. Vers 37. Lesen wir, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun? Wir fahren auf der falschen Spur. Und Gott überführt die Menschen durch sein lebendiges Wort. Und das lesen wir euch in Hebräer 4, Vers 12. Das ist so schön beschrieben und ich glaube, ihr kennt den Vers alle zusammen. Hebräer 4, Vers 12, was heisst, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes hat ihre religiöse Fassade aufgedeckt. Es deckt ihre Schuld und Scham auf, vor dem Licht Gottes. Und deswegen haben sie gefragt, was sollen wir tun? Und der Geist Gottes ist heute noch am Wirken. Er will uns nicht nur informieren. Das Bibellesen ist nicht nur hier für einen guten Zweck, aber das Wort Gottes will mein Herz und dein Herz verändern. Er will dein Herz und mein Herz vorbereiten, dass wir Schritt für Schritt immer ähnlicher dürfen werden. Und die Frage, die wir uns dürfen stellen, wann hat mich Gottes Wort das letzte Mal getroffen? Wann hat mich Gottes Wort, ich sage das wirklich mir, wann hat mich Gottes Wort überführt? Und was habe ich gemacht, wo mich Gottes Wort überführt hat? Habe ich es auf die Seite gestoben und gedacht, vielleicht einmal später? Oder habe ich wirklich Folgen geleistet? Und habe ich zugelassen, dass mich Gottes Wort verändern kann? Bin ich auch mit der Frage da gewesen, was soll ich tun, Herr? Und Gott ist treu, er verändert das Leben. Und das sagt Petrus da hier im Vers 38, was die Leute sollen tun, für ihre Fragen, was sollen wir tun? Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Eigentlich ein sehr kompakter Vers. Und ich möchte auch ein bisschen probieren, auseinanderzunehmen. Weil eine lebendige Beziehung zu Gott beginnt immer mit einem bußfertigen Herz. Mit Buße. Dort, wo Sünde bekannt ist und Jesus im Glauben aufgenommen wird, dort geschieht Rettung und Befreiung. Und das hat uns der Willy Bunz genau vor einem Monat auch gesagt, indem er 1. Johannes 1, Vers 9 zitiert hat. Wisst ihr noch, wie der Vers geht? So wie wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Geschwister, wir sind letztes Wochenende in Iserflur gewesen, im Gemeindeweekend. Das war eine wunderschöne Zusammenkunft gewesen. Wirklich wunderbar. Und einmal haben wir so einen Sing- und Zeugnisabend gehabt. Und dort hat der junge Bruder, unter anderem, wir haben viele, also etliche Zeugnisse gehabt, sie waren so wertvoll gewesen. Und dort hat der Bruder erzählt, wie er das Wort gepackt hat. Genau das 1. Johannes 1, Vers, 1. Johannes 1, Vers 9 gepackt hat. Und er hat etwas in die Ordnung da bei seinem Chef. Und wir haben gesehen, wie der Bruder gestrahlt hat. Weil die Last, die er so bedrückt hat, ist einfach weg gewesen. Wie wunderbar. Und die Veränderung, die innen geschehen. Er sagt, und jeder lasse euch taufen nachher. Und die Veränderung, die innen geschehen, macht das Öffentliche sichtbar durch die Taufe. Wie der Ehering zum Hochzeit gehören, gehört das unmissverständliche Zeichen fest zum neuen Leben dazu. Ja, warum ist die Taufe so wichtig, wenn sie doch nicht retten? Nicht das Wasser tut uns reinwaschen, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Das ist ganz sicher. Buß und Glauben, das Werk tut Gott. Kommen wir noch darauf. Aber die Taufe ist nicht die Ursache für unsere Rettung, aber sie ist die sichtbare Antwort für einen Gehorsam, für einen Glaubensgehorsam. Und das öffentliche Bekenntnis, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das Zusammenspiel ist einfach. Gott schenkt Vergebung, der Glaube nimmt sie an und die Taufe bezeugt sie von der Welt. Und liebe Geschwister, es gibt wieder eine Taufeier, die geplant ist am 30. August. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht tauf bist, nimm die Einladung wahr. Wir freuen uns, die Taufeier dürfen durchzuführen, weil es ist ein gehorsamer Schritt, den die Bibel uns sagt. Und er heißt da hier im Vers, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, am Schluss vom Vers 38 ist die wunderbare Zusage Gottes, wer umkehrt und glaubt, empfängt der Heilige Geist als göttliches Segel. Du bist ein Kind Gottes. Du bist in seinen Armen. Du bist in seinem Hang und niemand kann dich dort rausnehmen. Und deswegen sagt dann der Petrus im Vers 4, macht er nochmal einen dringenden Appell, wo er sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Petrus sagt nicht, rettet euch selber. Schaut, dass ihr da irgendwie draus rauskommt, sondern er sagt, lasst euch retten. Unsere Rettung ist ganz allein Gottes Werk. Unsere einzige Aufgabe ist es, den Widerstand aufzugeben und das Lebenssteuer loszulassen und dem zu übergeben, wo alles unter seiner Kontrolle hat, an unserem lebendigen Gott. Und bist mal ganz ehrlich, vielleicht fühlst du dich geistlich leer oder vielleicht hast du eine Schuld, die dich belastet. Du drehst sie ganz allein mit dir herum. Das weiss gar niemand. Aber Gott weiss es. Tritt ehrlich zu Gott. Bekenn ihm das, was dich bedrückt. Er nimmt die Schuld so gern ab. Und frag dich vielleicht heute, wo lebe ich bewusst an Gottes Wille vorbei? Vielleicht lebe ich gerade in einer ungesunden Beziehung. Vielleicht lebe ich mehr, bin ich so eingenommen von Geld. Vielleicht packe ich mir das Geld und ich möchte noch mehr verdienen und noch mehr verdienen und noch mehr verdienen.
Vielleicht bist du nicht rein von Pornografie. Und da spreche ich nicht nur die Männer an, sondern auch die Frauen, die dort drinnen sind. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, die ich da nicht erwähne. Und es belastet dich. Und Jesus Christus, er nimmt sie ab. Für das ist heute Pfingsten. Kehr um. Bekenn und benenn deine Sünden. Brich radikal mit ihnen und lass sie hinter dir. Und Pfingsten ist schön, dass man Sachen sich einlullen von dieser Welt, die ihm runterzieht. Und schlussendlich, dass du so weiter verkehrt auf der Autobahn fahren. Und greif zu, das Evangelium ist kein nettes Schönwetter-Evangelium, sondern es ist ein Rettungsanker im Sturm. Jesus streckt dir genau jetzt seine Hand aus. Vertrau ihm ganz. Und wer die Steuer loslässt und Gott übergibt, landet nicht im Gegenverkehr. Er landet nicht im Verderben, sondern in einer völligen, neuen, lebendigen Gemeinschaft mit ihm. Und das führt mich zum zweiten Schritt. Der Geist Gottes sammelt und vereint. Und das werden wir zusammen anschauen in den Vers 41 und 42. Und der Heilige Geist tut nicht einsame Wüstenwanderer produzieren, sondern er rettet uns als Einzugänger zu seiner grossen Familie. Er öffnet die Tür zu einer völlig neuen Gemeinschaft. Und schauen wir, was der Vers 41 sagt. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 3000 Taufen in einem Tag, wie ist das möglich? Wie ist das logistisch möglich? Tut sich das Wort nicht irgendwie trompieren? Die Archäologie liefert uns eine Antwort, weil an der Südseite des Tempels in Jerusalem sind zahlreiche Mikuot. Das waren so Taufbecken, die man jahrhundertelang gebraucht für rituelle Reinigung. Also Priester mussten sich reinigen. Und das ist vom Gesetz Mose. Wenn Frauen ihre Periode hatten, mussten sie sich dort reinigen. Wenn jemand ein totes Tier angerührt hat, mussten sie sich dort reinigen. Weil Hennele wenn nachher Proselyten, das sind Leute, die zum Judentum sich bekehrt haben, haben sich dort müssen reinigen in diesen Taufbecken. Und diese Becken sind am Pfingsttag zum Schauplatz von einer geistlichen Revolution geworden. Tausende haben das Becken gebraucht, für ein Ja zu Jesus zu sagen. Stellt euch vor, der jüdische Glauben absagen und sich bekehren zu Jesus Christus. Was für eine gewaltige Offenbarung dort an der Pfingsten. Und die Taufe war nicht ein harmloses Ritual, sondern es war ein radikaler Bruch mit der alten Welt. Und wir müssen sehen, das ist heute noch so, wenn sich ein Jude bekehren, wenn er öffentlich sagt, ich bin mit Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden, ich gehöre zu ihm hin, ist er ausgeschlossen von der Gesellschaft, ausgeschlossen von der Familie. Ausgeschlossen von dem, was er vorher teilnehmen durfte. Und das tun wir in der Taufe auch bekennen, wie ich schon gesagt habe, mit Jesus gekreuzigt, mit dem gestorben, mit dem begraben und mit dem auferstanden zu einem neuen Leben. Und wir mit ihm. Und wenn wir so sehen, durchgemeint, die ist kompromisslos Christus zentriert gewesen. Weil sie Gottes Wort im Mittelpunkt von ihrem Leben. Für sie hat nur noch eins gezählt. Jesus und Jesus allein. Und Lukas zeigt uns auf, wie das dann weitergegangen ist im Vers 42. Wie das unerschütterliche Fundament da war bei den ersten Gemeinden. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, was ist denn die Lehre der Apostel? Ich glaube, das ist heute noch unser Fundament. Es dreht sich alles zusammen um Jesus Christus, der uns befreit hat, weil wir weg waren, weil wir fern waren von Gott. Hat er uns befreit? Hat er sein Leben gelassen, stellvertretend für uns? Wir dürfen jetzt Gottes Kinder sein. Wir dürfen in einem neuen Leben wandeln. Wir dürfen von Jesus bezeugen, bis er wiederkommt oder bis wir abgerufen werden. Das ist das Fundament der apostolischen Lehre. Wunderbar, das Evangelium von Jesus Christus. Und sie hatten ja das Miteinander, das war Gemeinschaft. Das griechische Wort von Koinoina meint kein oberflächliches Zusammensein, sondern ein verbindliches Miteinander. Und durch den Heiligen Geist sind sie zu einem Leib getauft worden, wo Christus das Haupt ist. Und wir haben letzten Sonntag gehört in Iserflur, was Gemeinde bedeutet. Etwas so Wunderbares, das kann nur der Geist Gottes machen. Und er war noch das Brotbrechen. Der bei der ersten Gemeinde haben sie nach der Überlieferung jeden Tag das Abendmahl genommen. Aber sie waren auch zusammen. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. Sie haben alles zusammen geteilt. Und das verbindet der Heilige Geist mit dem Alltag und mit dem Abendmahl. Und beim gemeinsamen Essen. Am Tisch des Herrn fallen alle sozialen Schranken. Reich und arm. Alt und jung, gross und klein, werden zu einer Familie. Und es ist so wunderschön, Geschwister, dass wir das hier auch feiern dürfen. Wir sind wie eine Familie. Und wir dürfen dann Appetit machen. Gemeinsam das Mittagessen. Gemeinsam, es ist nicht einfach ein jeder isst sein Ding und nachher tschüss, ade, ein anderes Mal, sondern es ist da ein Austausch findet statt. Vielleicht Ermutigung gegenüber, sagen, hey, ich bete für dich. Wie geht's dir? Es findet ein lebendiger Austausch statt. Oder wie wir letzte Woche dürfen erleben in Iserflur. Es war einfach so herrlich. Und mein Herz jubelt, wenn ich denke, die jungen Leute, es war einfach so wunderbar, dürfen ein bisschen die jungen Leute ein bisschen näher dürfen lernen zu kennen. Oder euch in der Familie, es war so schön, euch tiefer, näher dürfen lernen zu kennen. Ich meine, Tanita oder Januk und so weiter haben uns geholfen Rasenmähen, haben geholfen Jetten. Es war einfach eine Familie, wunderschön. Und das ist der Lieb Jesu Christi, der das möglich macht. Und nachher ist noch etwas bei diesen Grundsäulen, bei diesen Grundpfeilern, und das ist das Gebet. Das ist unser Atem. Für die ersten Christen war das Gebet nicht nur ein religiöses Extra, sondern der geistliche Atem. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist wie ein Motor ohne Treibstoff. Und wie weit fährt ein Motor ohne Treibstoff? Ja, außer die Elektromotoren, gell? Aber ein Motor ohne Treibstoff, der macht nicht lang, der macht nicht wenige Meter mehr, gell? Gebet bringen wir unsere totale Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck. Es ist das Atmen von einem Herz, von einer Gemeinde, und das ist heute noch so. Und die ersten Christen haben alles riskiert, indem sie gemeinsam die Grundpfeiler bewahrt haben, sie alles riskiert. Und das tut uns ganz konkret herausfordern im heutigen Alltag, in unserem überfüllten Terminkalender, in unserem Alltagsstress mit Beruf, mit Familie und so weiter. Das tut uns herausfordern. Und die Frage, die ich mir stelle, die ich euch stelle, ist: Ist Gemeinde für dich eine unverzichtbare Heimat oder nur ein unverbindliches Hobby? Es kann sein, dass irgendwie in diesen vier tragenden Säulen mein Leben ins Wanken ist gekommen. Kann es sein, dass ich irgendwie geistlich unterwegs so gleichgültig geworden bin? Dass irgendwie so ein Schlummertrunk in meinem Leben einfahren wird?
dass ich das Gebet und das Bibellesen nur noch zu einer Formsache bin und der Geist Gottes mich nicht mehr überführen, nicht mehr ermutigen kann. Geschwister, das muss nicht so sein. Wir feiern heute Pfingsten. Lassen wir diesen Tag wieder ganz neu lebendig werden in unseren Herzen. Pfingsten, der Geist Gottes, der ausgesendet ist in unsere Herzen. Und kehren wir wieder zurück mit einer ganzen Hingabe zu seinem Wort. Und bauen wir nicht unser Lebenshaus auf Sand, sondern auf die tragenden Säulen, die Säulen, das Evangelium, das uns durchtragen will, das uns schützen will, das uns leiten will, das uns führen will. Und wo der Geist Gottes die Säulen aufrichtet, bleibt es niemals ohne Folgen für die Welt um uns herum. Und das führt uns direkt zum letzten Schritt. Der Geist Gottes ersendet. Pfingsten entfaltet Strahlkraft. Das werden wir zusammen anschauen in den Versen 43 bis 47. Der Heilige Geist gründet keine Gemeinschaft, die sich hinter dicken Mauern verbergen. Er schafft eine lebendige, mutige Beziehung zu dir und zu mir. Und stellt dich mit rein in die Gemeinde. Er stellt dich ins Gemeindeleben. Und Gott rüstet uns aus, damit wir selber zu Wegweiser dürfen werden. Wer die rettende Ausfahrt von der Autobahn vom Leben gefunden hat, kann nicht schweigen. Er wird zum Zeugnis für andere Leute. Er wird selber zu dem Wegweiser. Er ist ein lebendiger Bote von Jesus Christus. Warum? Weil der Heilige Geist in seinem Leben wohnen tut. Weil er einmal hat gewusst, ich war auch falsch auf der Autobahn. Der falsche Weg. Aber der Geist Gottes hat mich überführt. Ich durfte Buss tun und ich darf ruhen in seiner Gerechtigkeit. Nicht mit meinen Anstrengungen. Nicht wegen meiner Frömmigkeit. Weil er gerecht ist. Weil er leiten und führen tut. Und schauen wir in den Vers 43 bis 45, wie der Alltag ganz praktisch aussehen tut. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Diese Furcht war nicht irgendwie ein Zittern aus Angst. Nein, sondern es war ein heiliges Staunen, weil Gott sichtbar ganz nach in seiner Heiligkeit bei diesen Leuten war. Und die Menschen haben gespürt, da bricht der Himmel in den Alltag rein. Und das hat niemand kalt gelassen. Sie sind angezogen worden durch die Gemeinschaft der gläubigen Leute. Wir lesen nachher in der Apostelgeschichte, noch viele mehr haben sich zugetan. Es gibt noch viel mehr Bekehrungen gegeben. Und der Hintergrund ist so bewegend. Viele, die zu diesem Fest kamen, die dort Jesus erlebt haben, sind dort in Jerusalem geblieben. Aber sie waren mittellos, sie hatten irgendwie nichts mehr gehabt. Und dort hat die ganze Gemeinde einander unterstützt, dass niemand am Regen stehen musste. Dort haben sie einander einfach unterstützt, sei es in den Mahlzeiten, vielleicht auch finanziell, dort haben sie einander unterstützt. Und die Gemeinde tut uns einen Spiegel vorhalten. Und wenn wir mal in diesen Spiegel hineinschauen, und da habe ich mir auch fragen, wie sieht es mit mir aus? Wie sieht es mit meinen Finanzen aus? Ist mein Geld nur da für meine Sicherheit? Kann ich sagen, jetzt fülle ich mal ein Konto, dann fülle ich ein anderes Konto, dann fülle ich das Konto? Oder darf es Gott brauchen, für Not zu lindern von jemandem, der dich vielleicht Gott aufs Herz legt? Das sind so Fragen, die aufkommen können als Gläubige, zu uns Gläubigen. Oder wie sieht es mit deiner Zeit aus? Schenkst du vielleicht nur 5 Minuten für jemanden, der sein Leid dir klagen will? Sagst du, ja, das ist gut, los, Terminkalender geht weiter. Oder hast du wirklich ein hörbares, offenes Ohr für die Nächsten, dem, was vielleicht nicht gut geht? Lassen wir uns das wirklich einflüssen in unser Herz. Tun wir das zu Herzen nehmen, dass wir dürfen sein wie die ersten Gläubigen. Und wir dürfen das sein. Warum? Weil der gute Heilige Geist in unserem Herzen ist. Er schenkt uns die Freudigkeit. Er schenkt uns das Vermögen. Er schenkt uns eine lockere Hand. Zu seiner Ehre. Es geht alles zusammen zu seiner Ehre. Und die Grosszügigkeit von diesen ersten Christen war Ausdruck von ihrer Befreiung. Es war Ausdruck von ihrer Leichtigkeit. Und schauen wir, was Lukas sagt in den Versen 46 und 47. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das neue Leben haben die neuen Bekehrten überall gefeiert. Sei es im grossen Gottesdienst, dort wo der Tempel war, dort haben sie es gefeiert, oder auch daheim am Mittagstisch. Und sie haben ein gemeinsames Ziel gehabt, die Liebe Jesu, wo durch den Heiligen Geist in ihre Herzen aufgeflossen ist, gemeinsam gross zu machen. Und wer gerettet ist, der bleibt nicht als Einzugänger. Glauben feiert man in der Gemeinschaft. Glauben feiert man, indem man zusammenkommt, indem man Gott lobt, sei es in den Liedern, sei es durch die Predigt, sei es durch den Austausch untereinander. Und der Glaube ist ansteckend. Es ist nicht ein geschlossener Club. Und Gott schenkt, und Gott möge ja ein Wachstum schenken und ein geistliches Wachstum, aber auch noch Wachstum, dass Leute zum Glauben dürfen kommen. Dass wir dürfen guter Geruch sein für die herrliche Botschaft. Liebe Gemeinde, wir haben heute den Weg gehört von diesen 3000 Menschen, wo alles hat beginnt bei Pfingsten. Wo mit einem schmerzhaften Stich im Herz haben müssen feststellen, wir sind auf der falschen Spur. Und ihre Geisterfahrt hat geendet mit einer tiefen Gemeinschaft mit Gott. Pfingsten ist kein verstaubtes Denkmal von der Geschichte. Pfingsten ist der Ruf Gottes im Hier und Jetzt. Und der Geist Gottes klopft vielleicht heute Morgen an deine Herzenstür und stellt dir persönlich die Frage, auf welcher Spur bist du unterwegs? Wenn du Jesus schon länger nachfolgen tust, ist meine Frage an dich, wie ist dein Alltag? Ist dein Alltag echt? Strahlst du das aus? Bei dir daheim und für deinen Nächsten? Weiss dein Gegenüber, weiss dein Nachbar, dass du gläubig bist, dass du Jesus im Herzen hast. Oder bist du unbemerkt zum Einzugänger geworden? Und jetzt möchte ich bewusst ein kurzes Wort richten, die, die Predigt werden anhören daheim. Die, die aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein können. Die, die vielleicht das Bett angebunden sind. Es gibt viele ältere Geschwister, die nicht mehr kommen können. Es gibt Geschwister, die leidend sind, die nicht kommen können in Gottesdienst, die nicht Teil sein können, sichtbar. Aber die sind Teil von dieser Gemeinde hier. Die tragen dazu bei. Eure treue Gebet im Stillen ist das unsichtbare Fundament, das uns tragen.
Und ich möchte dich ermutigen, wenn du daheim bist und das tust, hörst. Bet weiter für uns, bet weiter für die Gemeinde. Wir brauchen dich. Sind so dankbar, dass es dich tut. Und lassen wir heute uns wieder ganz neu vor Gottes Liebe anstecken. Und kehren wir wieder zu dieser Grundlage zurück, zu der Lehre von der Apostel, zu seinem zu der lebendigen Gemeinschaft, zum Brotbrechen und zu dem Gebet. Und diese vier, diese tragende Säule, trägt Gott. Und wir dürfen in seinem Hang sein. Er trägt uns durch. Bis ans Ende. Und vielleicht bist du hier und du merkst, dass du innerlich weit weg von Gott bist. Und da gilt der Ruf auch für dich heute am Pfingsttag. Gott will nicht, dass du weiterhin in dieser falschen Richtung fahren. Er bietet dir jetzt die rettenden Wendemanöver und sagt dir, kehr um. Tu Buss. Nimm seine Vergebung an und werd Teil von dieser grossen Familie Gottes. Und Jesus verspricht es in seinem Wort. Wir haben es ganz am Anfang schon mal gelesen, Apostelgeschichte 2, Vers 21. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und das ist die heutige Botschaft, die frohe Botschaft von Pfingsten. Pfingsten ist der Moment, wo unser Leben verändern wird. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Für deine wunderbare Gnade, für deine Liebe, für deine Treue. Oh, wir hätten es nie verdient, oh Herr, aber dir gebührt alle Ehre. Danke dir für die Pfingsten, danke dir für die gute Heilige Geist, die ausgeflossen ist in unseren Herzen. Die uns ermutigen, die uns durchtragen, die uns einfach ein Ziel führen, die uns verändern, Stück für Stück, bis wir mal bei dir werden sein. Herr Jesus, ganz herzlich, willst du uns einfach führen und leiten. Aus jedes Einzelne. Du kennst, was jedes braucht und nötig hat. Und führ du uns als Gemeinde, dass wir dürfen inwendig wachsen, aber dass wir auch dürfen rausstrahlen, was du für uns da hast. Und ganz herzlich tun wir dir danken für deinen vollkommenen Sieg, für deine Erlösung, für deine Befreiung. Herr Jesus, wir lieben dich. Weil du es uns zuerst geliebt hast. Lob und Dank dafür. Amen.